herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Orky Cool trifft, dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe über die Arbeit und das Leben und alles drumherum und dazwischen. Und dieses Mal durfte ich eine Person begrüßen, deren Arbeit ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren verfolge. Und jetzt hat sie ein Spiel rausgemacht, das mich auf eine so tiefe Weise berührt hat, dass ich mir gedacht habe, ich muss sie jetzt endlich einladen und mit ihr über genau dieses Spiel sprechen. Und zwar ist ihr Name Melanie Taylor und das Spiel, das sie gemacht hat, heißt Blueberry. Ein Plattformer, der sich dreht um die Geschichte einer Frau, die wir zu Beginn des Spiels als eine ganz alte Dame, eine Oma, kennenlernen und dann ziemlich schnell herausfinden, diese Frau hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Eine Geschichte, die einige schöne Momente kennt, aber auch viele Momente, die sich später als Trauma in ihrer Psyche festgesetzt haben und die diese Frau bis heute belasten und beschäftigen und auch zum Beispiel ihr Verhältnis zu ihrem Kind beeinflusst, auf eine negative Art und Weise. Und damit werden wir konfrontiert in diesem Spiel und bekommen die Frage gestellt, gibt es eine Möglichkeit für uns alle, Vergangenes in uns zu bewältigen, zu heilen, neu zu assoziieren und irgendwie mit der eigenen Vergangenheit umzugehen, um daraus für unsere Gegenwart Kraft zu schöpfen. Es klingt, wenn ich mir selbst so zuhöre, ziemlich abstrakt, aber ich glaube, mit dem ein oder anderen Thema, das Blueberry berührt, haben viele von uns auch schon einmal zu tun gehabt und deswegen ging auch mir dieses Spiel so nahe. Übrigens an dieser Stelle der Hinweis, Blueberry hat das ganz wunderbar dargestellt, aber auch hier nochmal ausgesprochen. Eine kleine Inhaltswarnung, das Spiel selbst berührt Themen wie Depression, Abhängigkeit, Suizidalität. Das heißt, nur spielen, wenn ihr euch dafür gut fühlt und einen guten Tag habt. Und auch das Gespräch mit Mel wird das ein oder andere schwierige Thema aufmachen. Aber ich will an dieser Stelle hier schon mal darauf hinweisen, damit ihr wisst, worauf euch einlasst. Trotzdem hat das Gespräch eine gewisse Leichtherzigkeit bewahrt, die komplette Stunde über die wir uns gehört haben. Und ich habe das sehr geschätzt. Wir haben gesprochen über die Arbeit an dem Spiel, die alles andere als leicht war, aus einigen Gründen. Wir haben gesprochen über Mels Durchgang durch die Spielebranche, ihre wichtigsten Stationen, die auch irgendwie ein Teil dann von Blueberry informiert haben und beeinflusst haben, wie sie auf Game Design schaut, wie sie sich mit ihrer eigenen Arbeit auseinandersetzt. Und wir haben einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt und irgendwo dazwischen auch noch diskutiert über luzides Träumen, die eigenen Träume beeinflussen, alles Mögliche, was dieses Thema umgibt. Es war hochinteressant, ich habe das sehr genossen, auch wenn am Ende des Gesprächs es zu einer kleinen technischen Katastrophe kam. Hört es euch einfach mal selbst an. Ihr könnt jetzt in den nächsten Sekunden Vergangenheitsdom lauschen, kurz nach dem Gespräch mit Mel. Und bitte. Toll. Und damit, oh Gott, möchte ich eigentlich auf den roten Knopf drücken, aber stellt sich heraus, ich kann gar nicht, weil das ausgekraut ist im Aufnahmeprogramm. Oh Gott. Ja. Es gab einen der berühmten technischen Fehler. Inmitten der Aufnahme hatte sich das Aufnahmeprogramm dazu entschieden zu sagen, also was Mel erzählt, super interessant, das speichern wir. Aber was du fragst, Dom, nee, das wird nicht mehr mit aufgezeichnet. Und ich habe das im Augenwinkel während des Gesprächs mitbekommen und dann mit fliegender Hand ein lokales Aufnahmeprogramm gestartet. Nichtsdestotrotz fehlte dann in der fertigen Aufnahme eine kleine Sequenz von so 8 Minuten, in der meine Tonspur sich nicht gerettet hat. Das habe ich dann festgestellt, quasi eben gerade im Schnittprogramm, als ich die Folge für euch fertig gemacht habe und mir gedacht, oh nein, wie mache ich das denn jetzt? Aber ich habe einen schönen Weg gefunden. Ihr werdet jetzt, wenn alles geklappt hat, nichts mehr davon bemerken. Aber ich wollte es aus Transparenzgründen hier einfach mal erzählen, gab ein technisches Problem. Aber ich habe es gelöst, super krass, mega toll, Resilienz gesteigert. Übrigens, bevor wir ins Gespräch reingehen, möchte ich das nur kurz anreihen. Persönlicher Blick kurz auf die Woche zurück. Es ist ganz kurz mal angerissen zu Beginn des Gesprächs mit Mel, dass es einige intensive Tage waren, die hinter mir liegen. Ich möchte es kurz erklären, weil es sind eigentlich auch schöne Tage. Jetzt am Mittwoch, also vor einigen Tagen zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, ist was ganz Wundervolles passiert, nämlich das ambitionierteste Projekt in meiner spieljournalistischen Laufbahn kam zu einem wunderbaren Abschluss. Die erste Staffel der Ödland-Chroniken wurde beendet von mir, glückselig, es ist ganz toll. Ich möchte kurz darauf hinweisen, weil es wirklich was ganz Besonderes ist. Ich habe jetzt 9 Folgen lang, fast 2 Monate, jeden Mittwoch eine Podcast-Folge veröffentlicht, die meine Rückkehr in die Welt von Fallout New Vegas dokumentiert, wo ich zuletzt vor 14 Jahren war. Und ich habe mir was Besonderes überlegt, nämlich, ich wollte diese Reise dokumentieren mit so einer Mischung aus Hörbuch, Audio, Let's Play und journalistischen Mini-Exkursen. Und daraus wurde das schönste Abenteuer, was ich jemals produziert habe. Es ist wirklich wie ein kleines Theaterstück. Ich habe das Spiel gespielt und packe mich selbst in die Tonspuren, wenn ich mit NPCs spreche. Ich erzähle szenisch, was ich gerade bei meinem Let's Play erlebe und garniere das alles mit Interviews mit Leuten, die sich auskennen, wenn es um bestimmte Themen geht. Ich hatte zum Beispiel einen Experten für Explosionen in Spielen, als es um Explosionen im Spiel ging. Es gibt journalistische Mini-Exkurse zu Dingen, die ich mir selbst angelesen habe. Jede Folge war so viel Arbeit und gleichzeitig eine so große Erfüllung. Jetzt ist es abgeschlossen und ich wollte das an dieser Stelle hier mal kurz erzählen. Es bedeutet mir ganz viel, dieses Projekt. Und es war so viel Arbeit und ich würde mich freuen, wenn ihr euch überlegt, ein Abonnement dazu lassen bei OKCOOL, um diese komplette Staffel zu hören. Nächste Woche am Mittwoch erscheint noch eine Making-of-Folge, weil ganz, ganz, ganz viele Leute gefragt haben, wie ich das eigentlich produziert habe, wie ich das bewerkstelligt habe. Weil sowas, wie gesagt, das hat man noch nicht gehört, würde ich behaupten. Was ganz Tolles, wirklich. So. Kleiner Hinweis, das lag im Rücken, deswegen war ich auch richtig erschöpft, als ich da mit Mel zusammenkam, aber die Themen und das Gespräch selbst hat mich wieder so hochgezogen, ich habe das richtig doll genossen. Und nun gehe ich beiseite und sage viel Spaß, genießt dieses Gespräch, ich wünsche euch ganz viel Freude. Und wenn ihr Steady-Abonnement werden wollt, findet ihr alle Infos in der Folgenbeschreibung verteilt. Tschüss und vielen Dank und viel Spaß. Merkst du, wie ich mich selber hochziehe mit der Sprache? Wir nehmen am Freitagnachmittag auf. Mir liegt die Woche im Rücken. Ich sag's schon direkt vorneweg. Und ehrlich gesagt sind wir da schon mittendrin. Was hab ich denn für ein Recht zu sagen, mir liegt die Woche im Rücken, wenn ich mit einer Person spreche, nämlich mit dir, die auch eine Woche im Rücken liegen hat, die eine ganz besondere war, denn dein Spiel ist auf den Tag genau eine Woche und ein Tag jetzt draußen. Wie fühlt sich's an? Wie ist es? Wie ist die Lage? Wie geht's dir?
Ja, fühlt sich gut an. Also ja? Ich habe angefangen, das Spiel zu entwickeln in 2019 und das ist schon ein bisschen länger her. Und jetzt bin ich sehr froh, dass es raus ist. Und natürlich, also es gab dazwischen Pausen, es war auch nicht so einfach, das zu Ende zu finanzieren. Also ich habe jetzt nicht 7 Jahre Vollzeit dran gearbeitet, aber ja, ich bin natürlich total happy. Ich glaube, ich habe es auch noch nicht so ganz hundertprozentig realisiert und lese natürlich fleißig Reviews, sowohl auf Steam als auch von Journalisten. Und also bisher freue ich mich sehr über die Reviews. Aber ich muss sagen, also von den Verkaufszahlen her, ich wusste ja, dass es jetzt nicht mega Verkaufsschlager wird, aber es ist trotzdem ziemlich unter den Erwartungen geblieben, leider. Aber ja, jeder Spieler, jede Spielerin, die das spielen, scheint es zu mögen bisher.
Wir werden auch nochmal im Detail zu dem Spiel und auch dem Feedback auf das Spiel kommen. Vorher würde ich gerne mit dir mal ein bisschen durch deine Biografie tauchen, weil es ja hochinteressant ist. Du hast es schon angerissen, alleine die Entwicklungsgeschichte dieses Spiels, die in einem anderen Kontinent begann, wie ich nachgelesen habe, ist ja hochinteressant. Und vielleicht sogar noch einen Schritt davor, wenn wir nochmal kurz bei der Gegenwart und jetzt eine Woche nach Release bleiben. Das ist ja ein höchst persönliches Spiel. Also jetzt erstmal ohne zu wissen, inwiefern das irgendwie autobiografisch geprägt ist, aber die Geschichte ist ja eine ganz persönliche. Ist es dann nicht auch so, wenn man so ein Spiel veröffentlicht, das einen so lange begleitet hat, dass es sich ein bisschen scary anfühlt, bisschen gruselig, weil jetzt sowas Intimes jetzt draußen ist für alle Leute zum Spielen, Kaufen und drüber schreiben und sprechen?
Ja, auf jeden Fall. Aber witzigerweise habe ich da einen Talk drüber gehalten bei der Amaze im April noch. Und also für mich war es wichtig zu sagen, okay, das Spiel, das ist jetzt nicht über mich, das bin nicht ich, das ist eine separate Sache und das war eigentlich auch schon von Anfang an so. Und natürlich hat es viele persönliche Dinge drin, aber trotzdem, ist es jetzt nicht meine Lebensgeschichte oder sowas. Und dann ist auch noch die Sache, ja, also es ist klar, es ist persönlich und es ist auch sehr emotional, aber es soll trotzdem irgendwie auch finanziell einigermaßen erfolgreich sein, war zumindest das Ziel, ist es jetzt leider nicht. Aber trotzdem, also der Vorteil ist, auch ohne das, es ist mir sehr wichtig und auch ohne das jede Spielerin, die schreiben, dass es sie bewegt hat oder dass es wirklich, dass sie es toll fanden, zeigt mir, dass es das wert war. Und das ist gerade, weil das für mich auch so was Persönliches ist. Und ja, also bisher habe ich jetzt nicht irgendwas gehört, was mich total gecrushed hat oder so.
Gott sei Dank, ja.
Aber ich glaube, am ehesten wäre das dann vielleicht auch sowas wie, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand kritisieren würde, das Thema ist nicht nuanciert genug behandelt worden oder so. Weil es ist ja auch, was ich weiß, ist, dass viele Leute haben Depressionen, viele Leute haben Traumata und ich glaube auch, dass sehr viele Leute gerne mehr darüber reden wollen würden oder zumindest mehr sich gehört fühlen wollen würden. Und deswegen ist das Thema eigentlich ziemlich universal in dem Sinn. Aber natürlich die spezifischen Situationen sind dann nochmal was anderes. Aber ich glaube auch gerade, weil es viel um solche Familienthemen geht, das habe ich das Gefühl bisher, dass es sehr viele Leute nachvollziehen können. Egal jetzt, ob männlich oder weiblich oder ob aus welchem Hintergrund, aus welchem Land oder so. Das ist ein ziemlich universelles Thema. Das merkt man, glaube ich, auch an den Reviews jetzt.
Ich habe ja schon angekündigt, eigentlich kommen wir quasi erst im übernächsten Schritt zu der Entwicklungsgeschichte dieses Spiels, aber jetzt hast du das schon so spannend gesagt, jetzt muss ich da nochmal ganz kurz tatsächlich nachfragen, weil ich das schon ehrlich gesagt sehr überraschend finde. Ich kenne diesen Amaze Talk nicht, deswegen war das für mich eine neue Info, dass das Spiel nicht zu einem gewissen Grade so zumindest autobiografisch irgendwie inspiriert ist, wie ich es erwartet hätte, weil die Geschichte selbst ist ja eigentlich auf eine Weise allgemeingültige, weil viele Menschen, glaube ich, womöglich mit Themen wie diesen Erfahrungen gesammelt haben. Gleichzeitig fühlt sie sich, wie ich schon gesagt habe, sehr persönlich an und wie etwas, von dem man eigentlich sofort denken sollte, na klar, da verarbeitet eine Entwicklerin jetzt in deinem Fall eine persönliche Geschichte in diesem Spiel. Jetzt scheint es aber nicht so zu sein. Und jetzt muss ich dann doch nochmal fragen, wie kam es denn überhaupt zu dieser Spielidee? War das so ein Ding? Weiß ich nicht. Nee, ehrlich gesagt, bevor ich jetzt hier komisch mutmaße, ich lass dich das einfach beantworten.
Ja, das ist aber so eine Mischung. Also, mir war schon wichtig, dass ich nicht einfach ein Spiel über mich mache. Das finde ich irgendwie ein bisschen sehr selbst involviert.
Oh, darf ich da nochmal nachfragen, warum sich das so komisch anfühlt? Weil es ist ja eigentlich, ne, ist ja ein Kunstmedium, sollte man meinen. Na klar, herzlich willkommen.
Ja, also ich glaube, einerseits finde ich es dann irgendwie komisch, auch für mich selber da so in den Mittelpunkt zu stellen. Und zweitens ist es schon auch, es ist sehr konfrontierend. Also für mich war das dann so, okay, da sind auch tatsächlich Dinge drin, die mir passiert sind oder die ich kenne aus meiner Familie oder sowas oder auch so ein paar Background-Informationen. Also zum Beispiel die Protagonistin, ihre Mutter, ist als Kind aus der DDR geflohen. Und das war bei meiner Mutter auch so. Aber in andere Umstände. Aber, also solche Sachen. Aber trotzdem, also dann sind sie halt so ein paar Sachen, sind inspiriert. Genau. Und dann kann ich mich immer noch so weit davon distanzieren, dass ich sage, ja, aber ich habe gewisse Dinge da drin sind halt komplett fiktiv. Und ja, aber es ist trotzdem, und vielleicht fühlt sich das deswegen so persönlich an, weil es trotzdem natürlich viele Dinge enthält oder so die Grundprinzipien oder auch das Gefühl oder auch, ich weiß nicht, Traumata generell oder Depressionen generell, dass ich diese Gefühle kenne und dass ich deswegen auch weiß, einerseits wie sich das anfühlt, aber auch, wie man vielleicht damit umgehen könnte. Also für mich war das auch eine Zeit lang, war das so eine Recherche, ja, wie könnte es mir jetzt auch besser gehen oder sowas. Und es gibt aber nicht irgendwie so eine Antwort darauf. Und da habe ich auch irgendwie Bücher gelesen und dann bin ich in irgendwelche YouTube-Löcher gefallen und sowas. Und natürlich, das ist halt auch die Sache, ne? Wenn man so viel Hintergrundwissen hat, dann ist das, im Prinzip würde das ja theoretisch auch zur Game-Entwicklung gehören. Wenn ich jetzt so bei Null angefangen hätte, hätte es vielleicht noch länger gedauert, alles. Aber natürlich kann man das auch nuancierter darstellen, wenn man sowieso sehr viel Grundwissen darüber hat. Und dann die andere Sache ist, dass ich mich generell für Psychologie einfach sehr interessiere und ich bin irgendwann auf das Thema gekommen, auch im Zusammenhang mit Trauma, wie Erinnerungen im Gehirn überhaupt verarbeitet werden. Und das ist eigentlich super interessant, weil Wissenschaftler dann festgestellt haben, dass im Prinzip, wenn ich eine Erinnerung aufrufe in meinem Gehirn, ist es ähnlich, wie wenn ich eine Geschichte erzähle, die komplett fiktiv ist. Also genau dieselben Gehirnregionen werden dann angefeuert. Und das heißt, dass im Prinzip auch die Erinnerung komplett fiktiv sein könnte. Und es ist eigentlich ja sowas wie Vorstellungskraft und nicht irgendwie wie so eine feste, ja, wie eine Datei auf einem Rechner oder sowas, die man abrufen kann und die dann immer gleich ist. Und jedes Mal, wenn ich eine Erinnerung sozusagen abrufe oder, weiß ich nicht, davon erzähle oder aufschreibe oder sonst was, verändert die sich im Prinzip. Und es kann, dadurch gibt es auch diese sehr, also es gibt ja auch diese Experimente da, wo man immer sagt, Erinnerungen sind total unzuverlässig. Und sowas entsteht dann auch dadurch, dass sich jedes Mal verändert, wenn man irgendwas erzählt oder so. Und man merkt es nicht, weil das gehört ja sehr zu unserer Identität, dass wir Erinnerungen haben, die uns ausmachen. Und das ist auch so ein bisschen das Komplizierte daran. Und bei Trauma ist es oft so, es gibt halt dieses Klischee, vor allem im Storytelling, dass man irgendwie Gedächtnisverlust hat und dann muss man das irgendwie wieder rausholen und dann wird man hypnotisiert oder sowas. Und das ist eigentlich generell, ist das Quatsch. Kann natürlich sein, dass man irgendwas Traumatisches auch mal komplett irgendwie löscht, wie auch immer. Aber generell ist das eigentlich sehr unwahrscheinlich. Und weil das nämlich im Gegenteil eher so ist, dass diese Erinnerungen einen, das sind diese Flashbacks, dass die einen dann plagen. Und im Prinzip ist es so, als hätte diese Erinnerung nicht kapiert, dass es Vergangenheit ist und sich nicht in das autobiografische Gedächtnis eingereiht sozusagen. Und deswegen hat der Körper dann das Gefühl, dass es jetzt sofort passiert. Und das ist dann sowas wie ein Angstzustand oder eine Panikattacke, die ausgelöst wird durch irgendwelche Dinge, die einen dann daran erinnern, weil der Körper denkt, ich bin jetzt in Gefahr, anstatt dass er weiß, okay, das ist Vergangenheit und das ist nicht mehr da. Und das fand ich total interessant.
Ja, ein Beispiel, was vielleicht sogar noch näher bei manchen Leuten dran wäre, um das nochmal zu illustrieren. Man kennt es vielleicht, man fährt bei Rot über die Ampel und spielt jetzt das Szenario durch. Es könnte passieren, dass ich dafür eine Strafe bekomme und vielleicht kann ich mir das nicht leisten, das zu bezahlen. Und der Körper fährt das Stressprogramm ab, als wäre es schon passiert. Und das ist ja im Grunde das Prinzip, das du gerade beschrieben hast. Und da übrigens nur am Rande, zum einen habe ich viel schon von einem in manchen Kreisen auch sehr umstrittenen Buch gehört, The Body Keeps the Score, vielleicht kennst du das.
Ja, habe ich auch gelesen.
Sehr interessante Literatur, das eben auch so ein bisschen nochmal nachvollziehen zu versucht, wie traumatische Erfahrungen, körperliche Reaktionen, wie die damit verbunden sind und wie man damit umgehen kann, wie man das bewältigen kann. Aber es gibt auch viele Leute, die haben das Buch gelesen und sagen, aber schwierig, was da erzählt wird. Ich stecke da nicht tief genug drin. Aber eine Sache möchte ich ganz kurz beim Thema noch am Rande erzählen, was ich mal im Rahmen einer Therapie kennengelernt habe. Nicht als jemand, der es selbst gemacht hat, aber ich habe davon gehört, diese Theorie, dass man, genau wie du gerade gesagt hast, Erinnerungen neu assoziieren kann, dass man schlechte Erinnerungen mit einem positiven Spin sozusagen versehen kann. Und das funktioniert dann so, und ich habe davor großen Respekt, dass du dich absichtlich, und jetzt alle Hörerinnen und Hörer, um Gottes Willen, ich fasse nur zusammen, was ich vor vielen Jahren gehört habe, das ist keine Handlungsanweisung, dass man sich absichtlich in Gedanken zurückbegibt in eine Situation, die einen sehr belastet, womöglich auch traumatisierend hat oder irgendwie beschäftigt, Und wenn man drin ist in dem Modus, macht man jetzt etwas, was einem gut tut. Zum Beispiel, du machst dir eine Duftkerze an, die du über alles liebst, während du an die schlimme Sache denkst. Und die Theorie sagt, der Kopf hört und riecht das und beginnt, die schlechte Erinnerung zu kolorieren mit schönen Dingen. Also es wird insgesamt erträglicher, weil du jetzt die schöne Duftkerze dazu nimmst. Und das finde ich abgefahren. Also allein die Schuspe zu haben, sich hinzusetzen und zu sagen, so, und jetzt denke ich absichtlich an die schlimme Sache und mache mir eine Duftkerze an. Krass.
Ja, das ist, ich glaube, also in Blueberry gibt's einerseits diese Puzzleteile, die man sammelt für jede Erinnerung. Und das sind sozusagen die regulären Erinnerungen. Und dann gibt's solche Memory Links. Und das sind solche Object-shaped, die haben die Form eines Objektes, objektförmige Puzzleteile, die man einsetzt in das Puzzle und die erinnern einen dann sozusagen an Szenen, die man schon gespielt hat. Und wenn man die nochmal spielt, aber in einer anderen Altersphase ist, dann ändern die sich. Und so kann man dann auch diese fehlenden Puzzleteile erreichen, weil man dann sozusagen in der Nähe ist. Das ist jetzt nicht so wissenschaftlich, aber das ist so die Idee. Aber dieses Memory Link, das ist ja was, auch gerade bei Geruch, weil du das erwähnt hast, wird immer wieder gesagt, dass das einen sehr, sehr gut wieder zurückbringt an gewisse Erinnerungen, zum Beispiel, weiß ich nicht, Sonnencreme, Urlaub oder sowas. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und das kann dann natürlich auch im Negativen, wenn es jetzt so eine traumatische Erinnerung ist, kann es auch wirklich einen auch an so einen Ort oder an so eine Gedankenwelt dann zurückbringen. Und das ist natürlich schlimm. Und ich glaube, die Theorie dahinter, was du jetzt gesagt hast, wäre dann, okay, man kann es dann sozusagen neu...
Ja, beschriften vielleicht.
Ja.
Kolorieren, einfärben, ja.
Ja, aber ich glaube, also einerseits, wie du auch schon sagtest, ist es ein bisschen umstritten, wenn man so rollenspielmäßig zum Beispiel in der Therapiesession zurückgeht in diese Erinnerung, ob man dann nicht einfach wieder traumatisiert wird, ob das dann wirklich funktioniert, dann, also jedes Gehirn ist auch anders, jeder Mensch ist anders. Das sind wahrscheinlich dann so diese umstrittenen Themen, ob das dann überhaupt funktioniert. Also in Blueberry gibt es tatsächlich eine Szene, da hat die so eine Therapiesession und geht dann zurück zu einer alten Erinnerung. Aber das ist nicht so eine krasse Erinnerung. Das ist nicht so jetzt was mega Traumatisches, aber es geht um die Beziehung zu ihrer Mutter. Und dann, anstatt dass sie das nochmal genauso abspielt, wie es passiert ist, versucht sie das sozusagen zu ändern. Das ist nämlich, eigentlich ist das so, finde ich, die spannende Sache bei Erinnerung, weil es ist unsere Vorstellungskraft, die diese Erinnerung abruft. Und das heißt auch, genau wie bei, es gibt ja dieses Lucid Dreaming, wo du deine Träume kontrollieren kannst, und genau wie bei diesem Lucid Dreaming kann ich theoretisch ja auch mir vorstellen, dass es anders gelaufen ist. Und das ist so ein Trick irgendwie, um das Gehirn so ein bisschen zu verarschen, sag ich mal, dass man dann sagt, okay, so ist es, man stellt sich einfach vor, auch wenn du weißt ja, dass es nicht so gelaufen ist, aber du stellst dir vor, ja, was hätte meine Mutter in dem Moment sagen können, was irgendwie nett wäre, was hätte ich gebraucht, was hätte ich gerne gehört. Und selbst wenn du weißt, dass es nicht passiert, ist es irgendwie schön, dass dann daran zu denken. Und das ist auch was das dann ein bisschen in ein anderes Licht drückt. Und vielleicht geht es dann auch so in die Richtung wie das mit der Duftkerze, was du eben gesagt hast.
Ich muss fragen, beherrschst du die Kraft des Lucid Dreamings?
Nee, überhaupt nicht.
Also Gott sei Dank. Weil ich finde das so krass. Ich kenne Leute, die machen das und die haben das trainiert und geübt. Da gibt's ja Techniken dafür. Und das ist eine Straße, die möchte ich nicht runtergehen. Um Gottes Willen.
Ja, eigentlich ist es ja auch voll interessant und total,
interessant, ja.
Und total klug. Und also ich glaube, du machst es so, dass du hast so einen Reality-Check, so wie bei Inception. Zum Beispiel guckst du immer deine Hände an und dann guckst du, wie viele Finger habe ich. Und wenn die Finger die normale Anzahl sind, dann träumst du nicht.
Oh,
und wenn du aber... Und witzigerweise, also ich bin da anscheinend genau wie du, weil ich kann das überhaupt nicht. Und ich habe das einmal irgendwie in einem Traum versucht, dann hatte ich auf einmal 100 Finger oder ich sag mal 15 Finger. Und dann habe ich sofort Panik bekommen, anstatt zu sagen, okay, ich träume, alles ist super, ich kann alles kontrollieren. Aber also ich bin da auch überhaupt nicht so, dass ich das Gefühl habe, sehr viel Kontrolle über meine Gedanken zu haben.
Ich habe da auch wirklich Respekt vor. Also gerade nochmal über diese Traumsache, um das nochmal hinzuzufügen. Ich werde das nie vergessen, das teile ich jetzt mit dir, Melville. Das ist eine ganz intime, also unglaublich. Und zwar folgendes, als Kind war ich, also ich war ein Kind und habe oft Albträume gehabt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, als Kind, noch während ich wach war, so, ich brauche etwas, wenn ich im Traum bin, dass ich verlässlich aufwache, weil ich das nicht erleben will. Es ist furchtbar. Da geht es um so Hexen und die laufen rum und alles ganz schlimm. Und dann habe ich, und jetzt ohne Witz, es ist wirklich passiert, ich schwöre bei meinen beiden Haustieren, die ich über alles liebe. Ich habe dann, da war ich 9 oder so, gemerkt im Traum, das war eine bewusste Erkenntnis, wenn ich ganz feste so zwinkere, weißt du, so richtig so die Augen zu machen, dann wache ich auf. Weil offenbar, ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären. Und jetzt kommt der Knaller. Das hat funktioniert, ich sag mal, 6, 7, 8 Träume lang und jetzt kommt der Knaller. Dann habe ich wieder geträumt, wieder von den Hexen. Sie haben mich gesucht im Schlafzimmer meiner Eltern, ich habe mich versteckt, sie haben mich gefunden, haben sich aufgebaut vor mir, 3 Hexen, lange schwarze Haare, große, also ganz, ganz furchtbar aussehend, gucken mich an, ich zwinkere im Traum und die Hexen sagen, so, das klappt nicht mehr. Wie krass ist das denn? Ich habe Gänsehaut jetzt schon wieder. Und keine Ahnung, wie ich es dann gelöst habe. Aber das war die wahnsinnig prägende Erfahrung. War ja geträumt, aber wo ich mir dachte, okay, mit der Traumwelt, da machst du keine Experimente hier mit Lucid Dreaming. Ich lasse das so laufen, wie es ist. Die sind stärker als ich. Ich träume einfach, was für mich vorbereitet wird. Und dann wache ich wieder auf.
Ja, ich glaube, ich meine, die Idee ist ja auch so ein bisschen, das bist alles du, ne?
Ja,
du,
ja, ja.
Ich meine, das eine interessante Sache ist noch, dass anscheinend so Wissenschaftler sich auch tatsächlich bis heute nicht darüber einig sind, wofür Träume überhaupt da sind.
Ja.
Und es gibt 1000 Theorien, aber es ist halt nichts bewiesen, ne? Und ich glaube, viele Leute würden sagen, ich habe eine Meinung dazu. Ich glaube, dass Träume da sind, um irgendwie Gedanken zu verarbeiten oder den Alltag oder sonst was. Und man kann jetzt auch ganz viele Sachen reininterpretieren, was diese Hexen bedeuten. Aber Tatsache ist ja, dass es in deinem Kopf ist.
Ja.
Und das heißt, dass du vielleicht auch irgendwie, also zumindest glaube ich das bei meinen Träumen manchmal so, dass ich irgendwie Angst habe, mich damit zu beschäftigen und deswegen auch nicht das Gefühl habe, dass ich die Kontrolle darüber habe.
Boah, also da sind wir schon mittendrin irgendwie, obwohl wir eigentlich einen ganz anderen Plan hatten, aber es ist ja nicht schlimm, ich finde es wirklich hochinteressant. Wenn wir vielleicht doch nochmal jetzt versuchen, von hier aus zurückzukommen zu Blueberry, eine Frage würde ich mir noch erlauben und dann setzen wir ganz woanders an, aber diese Frage möchte ich gerne noch stellen, weil ich noch nicht ganz sicher bin, weil wir kennen uns ja jetzt auch erst seit 20 Minuten und 58 Sekunden, deswegen, ich kann es nicht wissen, deswegen frage ich. Ist es denn jetzt also so, wenn ich dich richtig verstehe, dass dieses Spiel auch deswegen nur so, ich sag mal, in der Nachbarschaft deiner eigenen Erfahrungen verortet ist, weil du auch das auf eine Weise unangenehm als Vorstellung findest, dass ein Spiel sich zu sehr um dich und deine persönlichen Erfahrungen dreht? Und wenn ja, schwingt dann da auch so ein bisschen mit, wenn ich das fragen darf, sich so ein bisschen davor zu schützen, das zu persönlich zu machen? Weil wie gesagt, dann macht man sich ja wirklich sehr verwundbar mit einem kommerziellen Spielerelease, wenn es eine sehr zutiefst persönlich und biografisch geprägte Geschichte ist. Spielt das da jetzt auch eine Rolle bei dir oder denke ich da zu weit?
Ja, ich meine, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich versuche mich da schon abzugrenzen. Also das ist so ein bisschen wie wenn du einen Partner, Partnerin hast oder so und das ist die große Liebe deines Lebens und du legst alles da rein und dann macht ihr Schluss. Also jetzt nur so als Vergleich, aber das ist schon nicht so gesund.
Verstehe. Verstehe.
Irgendwie alles da so, weil klar, das ist auch mir voll wichtig, das Spiel, und das war immer so mein Herzenswunsch, dass es auch fertig wird und dass es rauskommt und ich weiß auch warum. Aber es ist nicht nur, ich will mich selbst verwirklichen oder ich will meine Geschichte erzählen, sondern es ist auch, ich will Leuten helfen, ich will, dass Leute sich gehört fühlen. Also ich wollte, dass das so ein bisschen ausgeglichener ist und nicht irgendwie so eine Selbstdarstellung. Und ja, also natürlich ist es schon auch ein bisschen sich selber schützen. Aber ich glaube, also ich bin da jetzt schon sehr aus meiner Comfortzone rausgegangen. Ich glaube, ich habe da einen ganz guten Kompromiss gefunden, dass es nicht zu sehr ist, dass ich irgendwie nachts nicht schlafen kann, aber trotzdem genug, dass ich das Gefühl habe, es ist mir super wichtig, es ist sehr persönlich. Und wenn jetzt Spielerinnen schreiben, ja, ich find's toll und es hat mich bewegt, dann freue ich mich. Und dann ist es mir auch wirklich, ja, super wichtig, sowas zu hören. Und ich hatte übrigens auch eine Situation auf der Gamescom, als wir da die Demo gezeigt haben, wo ein Mädel angefangen hat zu heulen. Dann so, das war schon irgendwie, wir haben ja schon zusammengepackt gleich und wollten halt gleich den Stand zu machen. Und dann hat sie gerade fertig gespielt, dann hat sie voll losgeheult und dann habe ich sie noch getröstet. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt habe ich auch sehr ambivalente Gefühle dazu. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, es bewegt jemanden und irgendwo ist es ja auch was Besonderes.
Es ist auch alleine, wenn ich das noch hinzufügen darf, deswegen schon besonders, weil es etwas macht, was auch mich sehr berührt hat, was man nicht oft in Spielen sieht und ehrlich gesagt sich auch zumindest in meinem Leben nicht oft mal selbst gefragt hat, wie war es eigentlich für meine Eltern, Kinder zu sein? Das ist ja genau eines der zentralen Themen dieses Spiels in der Form der Mutter. Alleine das zu sehen, ehrlich gesagt, die Grafik, dazu kommen wir noch, hat ja erstmal was super Freundliches, was Verspieltes, es sind helle Farben, es strahlt dir entgegen. Auch das Genre ist ja eines, ein Plattformer, mit dem man vielleicht sogar schöne Kindheitserinnerungen verbindet. Also erstmal quietscht alles und dann siehst du aber, wie die Omi plötzlich zum kleinen Mädchen wird. Und ehrlich gesagt, alleine das direkt zu Spielbeginn ist schon für sich genommen berührend. Ja, also das nur mal hingestellt, wie gesagt, da kommen wir noch hin. Stationen im Leben, ein Jahr, das man herausgreifen könnte bei dir, quasi was so noch nicht auf dem Weg zu Blueberry liegt, glaube ich, aber was interessant ist, wenn man deine berufliche Laufbahn anguckt, ist das Jahr 2014, habe ich mir aufgeschrieben, denn damals hast du das Studio Osmotic mitgegründet und warst dann dort 4 Jahre tätig, natürlich als Mitgründerin, aber auch als Lead Artist und Business Managerin. Wenn ich jetzt mal dich frage, 2014, um Gottes Willen, das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her, wo warst du denn da im Leben, dass du dann irgendwann in diesem Jahr gesagt hast, 2014, und dieses Studio wird jetzt gegründet. Ist das so eine klassische Geschichte, Studium vorbei, man hat Mitstreiter gefunden und Mitstreiterin und gründet mit denen jetzt ein Studio? Oder sah das ganz anders aus?
Nee, eigentlich geht es schon in die Richtung. Also wir haben 2013 damals mit meinem Team den Deutschen Computerspielpreis in der Newcomer-Kategorie gewonnen. Und der war damals dotiert mit 35.000 Euro. Und das war aber für ein anderes Spiel, das hieß Groundplay. Das war so 2,5D Little Big Planet-mäßig. Und wir wollten, also die Hälfte vom Team wollte das nicht weitermachen und die andere schon. Und die andere Hälfte waren ich und unser Game Designer Daniel. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das Geld, weil natürlich ist das zweckgebunden und wir gründen damit ein Studio und wir machen damit ein anderes Spiel. Und dann haben wir angefangen, Orwell zu entwickeln. Und dann kam noch jemand anders dazu, der auch bei uns im Studiengang war, ein Jahrgang nach uns. Und das war unser Programmierer Micha. Und ja, dann haben wir das Studio gegründet. Und also für mich war das auch da schon so ein bisschen, ich bin so happy, dass ich mein eigenes Ding machen kann, dass ich mein eigenes Studio gründen kann. Und natürlich war das auch so ein bisschen aus der Situation heraus, weil wir dann diesen Award gewonnen haben. Aber also es ist eigentlich, denke ich, 1000-mal besser gewesen als bei irgendeiner Browser-Games-Firma anzufangen. Ja, also das war, ich meine, jetzt nichts gegen Browser-Games, ne, aber das war halt nicht so mein Ding. Und ja, in Hamburg gab es eben sehr viele Browser-Games-Firmen.
Ja. Nochmal nur zur Sicherheit, du warst in der Gruppe von den beiden, die das prämierte Spiel weitermachen wollten. Ja, hochinteressant. Stattdessen, wie du schon gesagt hast, Orwell, wo es dann 2 im Grunde Spiele werden sollten, ein Spiel, ich habe es damals auch gespielt, das war ja auch auf eine Weise spektakulär, weil es ja doch ungewöhnlich war mit der Themensetzung auch, geht um Datenschutz, der gläserne Bürger, gläserne Bürgerin, die Rolle des Menschen im modernen Staat, Informationsgesellschaft und so weiter und so fort. Wie hast du denn auf dieses Projekt dann so geschaut, als dann klar wurde, okay, wir machen das als Team? Weil es ist ja relativ weit weg von dem, wo du ja ursprünglich für votiert hast, dass ihr das weitermachen sollt. Ein 2,5D Little Big Planet inspiriertes Spiel.
Ja, das war übrigens auch ein Horrorspiel.
Oh, ja. Toll. Ja,
also das krass. War eigentlich witzigerweise war das auch so, also was heißt auch, aber es war, da ging es auch so ein bisschen um Kindheit und um nicht loslassen wollen von seiner eigenen Kindheit. So ein bisschen dieses Verantwortung versus Unschuld. oder so war, glaube ich, das Thema. Und das war aber alles auch so ein bisschen witziger und ein bisschen, ja, okay, das ist jetzt halt alles total gruselig. Und hatte auch einen sehr bunten Artstyle. Und Orwell war ja ein bisschen ernster. Aber da ist es auch so. Also ich hatte zum Beispiel vorher einen Bachelor gemacht in Grafikdesign. Und da hatte ich auch so ein Alternate Reality Game als Abschlussarbeit gemacht. Und das hieß Sausage Star. Und da ging es um so einen faschistischen Wurstkonzern. Und der die andere Partei in dem Spiel, in der Story war so ein, die hießen Soja-Rebell, das waren die radikalen Vegetarier. Und das war alles so eine dystopische Zukunft und wir haben da ganz viele so Fake-Websites gebaut und die waren aber im echten Internet sozusagen. Aber das ging trotzdem in dieselbe Richtung, dass man eben von Website zu Website sich hangelt, Rätsel löst und dann gibt's auch Videos und weiß ich nicht, damals gab's ja noch Blogs oder Facebook-Profile und so ein Kram. Und wir hatten viel Spaß damit, diese Charaktere zum Leben zu erwecken über diese Medien. Und bei Orwell war das aber so, dass das ja so ein geschlossenes System war. Und das kam daher wie ein Betriebssystem. Und das ist auch bei weitem nicht so. Also Sausage Star war schon sehr, so fast schon so ein bisschen punkig und sehr dreckig gemacht und sehr frech. Aber Orwell ist ein bisschen mehr, ja, das ging ein bisschen mehr in die Tiefe, auch was die Story anging.
Und ich finde das spannend. Entschuldigung, ich wollte die unterbrechen. Ja, ich bin gerade ganz aufgeregt, weil ich hier einen roten Faden deiner Arbeit jetzt sehe, nach dem, was du gesagt hast. Und vielleicht täusche ich mich auch. Du musst sagen, ob sie das richtig anfühlt. Aber ich finde das ja hochspektakulär. Also wir haben in deinem ganz frühen Schaffen ein Spiel über Faschismus, ernstes Thema, mit Würstchen. Auflockerung. Wir haben das DCP-Spiel über Kindheit und Loslassen, ernste Themen, aber irgendwie auch ein bisschen lustig, wieder die Aufheiterung. Und wir haben jetzt, sind wir wieder bei Blueberry, ein Spiel über eine jetzt heute ältere Dame, die eine schwierige Kindheit hatte, ein schwieriges Jugendalter, das sind die ernsten Themen, aber garniert mit einem ganz freundlichen, entgegenkommenden Grafikstil und auch dem Genre des Plattformers, was ja viele Menschen mit leichtherzigen Kindheitsspielen in Erinnerung halten. Ist das so ein roter Faden deiner Arbeit? Dieses Nebeneinander von ernsten Themen und leichteren Themen, wie so eine Balance, um die du bestrebt bist?
Ja, eigentlich witzige Beobachtung. Also ja, wahrscheinlich schon. Das ist, ich mag auf jeden Fall Kontraste, sage ich mal. Und ich mag auch so, ich weiß nicht, schwarzen Humor und auch vielleicht manchmal dieses, okay, jetzt ist irgendwas so schlimm, jetzt mache ich aber einen Witz. Und dann ist es nicht mehr so schlimm. Ja, ja. Ja, also ich glaube, mit Osmotic, wir haben ja auch von Orwell dann noch so einen zweiten, so eine Season 2 rausgebracht. Und es war sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich hatte wirklich auch ein bisschen den Drang, glaube ich, dann was Persönlicheres zu machen, was sehr, ja, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt, so sincere, ne? Also nicht unbedingt, ja genau, also ernst einerseits, aber auch irgendwie ehrlich und authentisch. Und ich hatte vorher, also wie gesagt, das mit dem, ja, irgendwas ist schlimm und ich mache Witze. Das war dann auch teilweise ein bisschen viel. Und ja, und dann wollte ich schon auch sowas mal machen. Und das ist natürlich auch sehr schwierig, weil man dann auch schnell irgendwie in was Kitschiges übergeht. Aber ich glaube, da ist auch die Balance so ganz gut gelungen, dass es ernst ist, aber nicht irgendwie zu klischeehaft. Und ja, also da war das einerseits, wie gesagt, dieses Psychologie-Thema, was mich super interessiert hat. Also für mich war da natürlich auch so ein bisschen die Frage, was mache ich als nächstes? Also spielmäßig. Und ich habe dann immer so eine Liste von Ideen und natürlich sowas, was für mich sehr persönlich ist und was mir Spaß macht. Ich weiß, ich kann da jahrelang dran arbeiten, weil das Thema mich auch allein schon interessiert und dann eine Geschichte, die auch mit mir viel zu tun hat, für die ich brenne. Da wusste ich, ja, dass ich das Ich wusste einfach, dass ich das machen will. Schwer zu sagen. Für mich war das auch so, ich hatte vorher noch nie so ein Solo-Projekt. Also es war jetzt nicht hundertprozentig Solo. Ich hatte ja Freelancer, mit denen ich gearbeitet habe. Aber es war natürlich schon größtenteils Solo. Und da habe ich mit was angefangen, wo ich sehr bequem drin bin. Und natürlich habe ich auch in den 90ern Plattformer gespielt ohne Ende. Und das ist für mich halt so ein sicherer Hafen. Und aber was ich auch immer mehr gemerkt habe, je länger ich an dem Spiel gearbeitet habe, ist, dass ich wollte nicht so ein Precision-Plattformer, sondern etwas, was einfach ist und zugänglich. Und es ging mir auch nicht darum, irgendwie großartig mit Mechaniken zu spielen in dem Plattforming-Teil, sondern es ging mir eher darum, eine Welt zu erkunden. Also eher vielleicht so ein bisschen Psychonauts-mäßig oder so, wobei da schon ein bisschen mehr Geschicklichkeit drin ist. Aber die hatten zum Beispiel richtig gute Ideen, auch was solche Story-Elemente im Plattforming angeht. Und für mich war das dann, ich hatte nämlich auch lange überlegt, ob ich das Plattforming weglasse, weil das so ein bisschen, okay, das ist einfach nur, wie komme ich von A nach B. Aber ich wollte das dann trotzdem drin haben, weil ich der Meinung bin, dass das schon auch ein bisschen wichtig ist, diese Welt zu erleben, die in ihrem Kopf ist. Und da wollte ich auch, dass man wirklich ein Charakter ist, der ein bisschen durch eine Welt läuft, die man auch exploren kann und wo man auch irgendwie Sachen entdecken kann. Und dieses Plattforming hat sich dann so angeboten dafür. Auch wenn es jetzt super einfach und sehr casual ist, aber einfach nur, damit man ein bisschen die Welt erkunden kann und ein bisschen auch dieses Surreale hat, dieses, ja, ich weiß nicht, ich habe hier eine Klopapierrolle, die ich hochklettern kann, oder ich habe irgendwie mein Quietscheentchen, mit dem ich reden kann und sowas. Das ist halt vor allem in der Kindheitsphase. Das ist natürlich total schön und lustig.
Nochmal zurück jetzt zur Entwicklungsgeschichte. Jetzt sind wir also in Australien. Du hast dieses Studio selbst gegründet und arbeitest jetzt an Blueberry. Und jetzt, ich sag mal kurz, was ich weiß, so um 2021 herum wieder der Rückzug nach Deutschland und erstmal Pause der Arbeit an diesem Spiel. Und dann noch hast du vorhin schon erwähnt, was ich irgendwo gelesen hatte, dass auch die Finanzierung des Spiels nicht so einfach war. Also mit anderen Worten, es scheint alles etwas komplizierter geworden zu sein mit Blueberry, als du es dir vorgestellt hättest. Kannst du das mal erzählen? Also was ist da passiert?
Das Erste, was ich wahrscheinlich sagen sollte, ist, ich bin ja mit meinem Partner damals hingezogen nach Australien und wir haben da so nach circa 6 Monaten Schluss gemacht. Also wir waren schon irgendwie 5,5 Jahre zusammen, aber das war dann halt klar, okay, es klappt nicht. Und das war auch eine schwere Zeit. Also das hatte ich mir natürlich schon anders vorgestellt. Und ja, aber dann erstmal war dann die Frage, was machst du denn jetzt eigentlich? Bleibe ich hier oder ziehe ich direkt zurück? Und dann habe ich gedacht, also ich hatte so viel Veränderung in meinem Leben und es ist auch echt nicht einfach, dann irgendwie einen neuen Freundeskreis, sich neu zu gewöhnen und alles, dass ich jetzt erstmal will, dass alles gleich bleibt und keine Veränderung mehr. Und dann habe ich halt beschlossen, ja, dann bleibe ich erstmal hier und guck, wie es so läuft. Und ich mochte die Stadt auch super gerne. Also es war richtig schön. Und dann, als aber Corona anfing und dann auch, das war ja in Australien auch ganz krass mit den Lockdowns und so, bei uns in Brisbane zum Glück nicht ganz so krass, aber trotzdem war es sehr einsam und isolierend. Und irgendwann haben meine Schwestern dann so angefangen, Kinder zu bekommen und ich wollte nicht die Tante sein, die sie nie sehen. Und dann Ende 2021 habe ich beschlossen, dann zurück nach Deutschland zu ziehen. Und ja, was das Spiel anging, war das auch so ein bisschen, ich hatte eine Förderung bekommen von Screen Queensland. Das ist dann, wie bei uns, die Bundesstaaten haben verschiedene Förderungsmöglichkeiten. Die war relativ klein noch am Anfang und ich hatte diese Prototypenförderung. Und ja, aber das hat dann, es war dann auch relativ schnell klar, dass das jetzt nicht reicht. Und dann habe ich auch mit Publisher Pitching angefangen. Und das war natürlich dann alles online, auch während der Gamescom konnte man so Pitch-Meetings machen, selbst wenn man in Australien ist. Und aber die Publisher haben alle gesagt, ja, also manche konnten damit so gar nichts anfangen, aber selbst die das Spiel super fanden, denen war das einfach viel zu risikoreich, da Geld zu investieren, weil erstens ist das Plattforming-Genre ziemlich überlaufen und zweitens ist das natürlich auch ein Thema, das fällt manchen Leuten sehr schwer, sich vorzustellen, dass man das gut verbinden kann. Und ja, deswegen, also ich habe wirklich, wirklich viel Publisher-Pitching gemacht und es hat wirklich nirgends geklappt. Und da musste ich dann auch mir irgendwann einen anderen Job suchen und andere Dinge machen.
Gab es da jemals einen Punkt, also erstmal danke, dass du das erzählt hast, gab es denn da jemals einen Punkt, und ich würde so gut nachvollziehen können, wenn der da gewesen wäre, dass du nach all diesen misslungenen oder erfolglosen eigentlich vielmehr Pitchrunden dir gedacht hast, okay, vielleicht soll es das mit diesem Spiel auch einfach nicht sein, dass du dann vorübergehend, weiß ich nicht, den Glauben an dieses Spiel verloren hast?
Nee, also irgendwie nicht. Also für mich war irgendwie klar, ich will das fertig machen. Egal was. Und ich glaube, irgendwie wusste ich auch, dass da was drin ist, was zumindest für manche Leute irgendwie auch wichtig sein kann. Und also auch jetzt vor allem von Spielern hatte ich dann schon auch das Feedback, dass es irgendwie was, ja, was Besonderes hat sich so auch ein bisschen selbstbeweihräuchernd an, aber schon etwas, was, wo Leute sich sehen. Und ich glaube, für mich war das dann auch so, ja gut, selbst wenn das jetzt nicht irgendwie großartig Geld macht oder wenn, ich meine, klar, man braucht eine Finanzierung, um das Spiel fertig zu machen, das ist einfach so. Aber ich dachte mir immer, ja, wenn ich das irgendwie schaffe zu bekommen, dann will ich es auf jeden Fall fertig machen. Und das ist mir wichtig. Also ich da weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil das fragen mich nämlich viele Leute, warum mir das immer so klar war, dass ich das zu Ende machen soll. Aber vielleicht ist das auch so ein Teil von dem, ja, wenn es einem so persönlich wichtig ist, dann weiß man auch, ich kann es zu Ende machen, einfach weil ich da so dran hänge. Und dann ist es auch ein bisschen, das ist dann auch ein Vorteil, ne? Wenn es jetzt was ist, was mir nicht so wichtig ist, hätte ich vielleicht auch, wenn es sowas wäre, da hätte ich vielleicht auch eher aufgegeben. Aber.
Und dann ist ja was tatsächlich Spektakuläres passiert. Also du bist jetzt wieder zurück in Deutschland, du übernimmst einige Jobs und Auftragsarbeiten und jetzt kommt aber doch ein Publisher um die Ecke. Wie ist das denn gelaufen?
Ich habe halt einmal weiter gepitcht.
Sehr gut. Ja. Also liegt es eher daran, also die Frage geht in die Richtung auch, es wurde jetzt endlich der richtige Publisher gefunden, der Vertrauen in das Projekt hat, oder hat das auch damit zu tun, dass der Markt sich in der Zwischenzeit schon wieder verändert hatte, dass das Zutrauen größer war, so eine Art von Spiel zu veröffentlichen?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist auch so eine Mischung. Bei denen ist es so, also ich habe jetzt mit einem Publisher zusammengearbeitet, die heißen Hidden Trap und die sind aus Spanien. Und die kommen aus dem, die waren vorher so ein Porting-Studio und haben dann auch angefangen zu publishen. Und die haben dann auch für alle Plattformen das die technische Umsetzung von dem Porting gemacht. Und das war natürlich ein Vorteil, weil es dann auf verschiedene Plattformen gekommen ist. Aber das war schon auch ja, ich glaube, die mögen auch Spiele, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, so ein bisschen artsy sind oder ungewöhnlich. Aber die sind auch relativ locker mit sowas. Also es gibt halt Publisher, die extrem aus dem Business orientiert sind und dann sehr auf die Zahlen gucken und dann sehr sind, ja, nee, es ist jetzt nicht das, was wir uns vorstellen. Und dann gibt's Publisher, die auch ein bisschen kreativer, glaube ich, arbeiten und die dann sagen, wir nehmen jetzt dieses Risiko in Kauf. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht der Grund, warum die das gemacht haben.
Ja. Ja. Und es gibt noch eine weitere Partei, die quasi mitgeholfen hat bei der Entwicklung. Und das finde ich ja auch hochspektakulär. Und zwar die lieben Leute von Behind the Screens, ein Team von Psychologen und Psychologinnen, die Input gegeben haben, so wie ich das verstanden habe. Kannst du das nochmal ein bisschen erzählen, wie man sich das vorstellen kann? Also, ich meine, zu dem Zeitpunkt, als sie dazu kamen, stand ja schon das Konzept des Spiels, die Ideen, die Geschichte womöglich dahinter. Haben die sich das dann angeguckt und gesagt, das müssen wir anders machen, wenn wir das verantwortungsvoll darstellen wollen? Oder ging es um Inhaltswarnungen, wie die präsentiert werden sollen? Wie sah diese Zusammenarbeit aus?
Ja, also mir hat das richtig Spaß gemacht mit denen, weil die sind ja auch Psychologen und die haben da auch wirklich dieses Background-Wissen. Und wir haben das so gemacht, wir hatten dann immer solche Sessions, haben die das auch genannt. Da dachte ich immer, also was auch witzig war übrigens, nur so als Side-Note, ich hatte eine Förderung bekommen vom Land NRW, diese Serious Games Förderung. Und da hatte ich dann einen Posten drin, der hieß psychologische Beratung. Und ich glaube, die haben erst gedacht, dass ich die psychologische Beratung auch. Und ich dann so, nein, für das Spiel. Und weil es um Psychologie-Themen geht. Und die haben dann, die haben das halt auch Sessions genannt. Deswegen fand ich das so witzig, weil wir dann irgendwie so 3 Stunden Calls hatten oder sowas. Und dann haben die auch ein bisschen gespielt während dem Call und dann mir Feedback gegeben. Aber also die haben halt auch vorher dann für sich natürlich gespielt. Und genau, das war dann so eine Feedback-Session, wo die gesagt haben, ja, das ist vielleicht einerseits jetzt vom Inhalt her, von der Story her, ist es vielleicht gut oder schlecht oder kann man vielleicht so und so besser darstellen, aber andererseits auch vom UX-Design her, weil das hat ja richtig viel mit Psychologie zu tun. Das vergessen, glaube ich, viele immer, dass, also theoretisch könnten die für jedes Spiel psychologische Beratung machen, weil du musst die Spieler anleiten, wo muss ich hin, was muss ich tun. Und das ist jedes Mal richtig viel Psychologie dahinter. Und jetzt in diesem Spiel ist es eben so, dass gleichzeitig auch inhaltlich, also von der Story her, ein Psychologie-Thema drin ist. Und da war zum Beispiel, so als Beispiel, es gibt so eine Szene, wo Blueberry als ältere Frau dann auf dem Sofa sitzt und nur in ihrem Handy rumspielt. Und dann kannst du alles liken. Und da war das zum Beispiel erst so, dass je mehr du geliked hast, desto weniger, du hast ja diese Blues-Bar, die geht hoch und runter, desto weniger Blues hast du. Und dann meinten die auch zum Beispiel, ja, das ist problematisch, weil das sagt ja eigentlich...
Also, dass es ihr besser geht.
Genau,
ja, also genau, ja.
Dass es ihr nur besser geht. Und ich wollte damit eigentlich nur so aussagen, ja, das kann eben so dieses kurzfristige Dopamin verursachen, aber dann eben nicht mehr. Und dann meinten die so, ja, dann... Mach das doch auch so, dass du dann ab einer gewissen Threshold geht's aber wieder rauf mit dem Blues. Dann geht's dir wieder schlechter. Weil so ist es ja eigentlich auch, dass man dann ab einer gewissen Zeit fühlst du dich ausgelaugt und nicht einfach nur gut. Und das hat zum Beispiel total Sinn gemacht. Und das war einfach nur nicht genug drüber nachgedacht oder halt auch nicht... ja, also es war genau das ja, was ich wollte, nur dass die mir dann gezeigt haben, wie ich das besser machen kann, so als Beispiel.
Richtig toll. Ich sah auch die Handschrift bei den Triggerwarnungen, wie die angeordnet sind, weil ich erinnere mich mit Ben aus dem Team vor einiger Zeit mal gesprochen zu haben, auch glaube sogar auf der Gamescom, über das Thema Triggerwarnung und die Präsentation von Inhaltswarnungen. Man will Leute nicht nerven, denen das egal ist. Man will aber auch ein Angebot machen für Leute, für die das wichtig ist. Und in dem Spiel ist es so eine gestaffelte Teilung von Informationen. Man kann sich gezielt zu einzelnen Themen des Spiels im Vorfeld informieren, erklären lassen, was genau da dargestellt wird. Halt super cool. Aber das sieht man ja so sehr selten einfach, diese Art von Präsentation. Also richtig toll, das wollte ich einfach nur sagen. Richtig schön gemacht einfach.
Ja, da haben wir auch richtig, also auch vor allem mit Behind the Screens, die haben da richtig viel Gedanken und Arbeit reingesteckt und die ist auch wirklich besser dadurch geworden. Ist ja auch extrem wichtig, weil es das Erste ist, was man im Spiel sieht nach dem Main Menu. Und wir wollten einerseits die Spieler auch nicht erschrecken, weil es anscheinend ist es wohl auch so, dass das auch sehr abschreckend sein kann, dass man erst recht Ängste bekommt, wenn dann so eine Triggerwarnung drin ist. Und andererseits willst du aber kommunizieren, dass sowas kommt, ohne das irgendwie negativer darzustellen, als es sein muss. Und ja, das ist eben so die Balance. Und da haben wir uns entschieden, das ist ein interaktives Medium, dann lassen wir doch die Spieler Stück für Stück entscheiden, was sie denn gerne wissen wollen und was nicht.
Das führt uns im Grunde zu dem Punkt, den wir ganz zu Beginn des Gesprächs schon aufgemacht hatten, als Abschluss dieser Unterhaltung, und zwar der Ausblick. Ganz klassisch, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Das Spiel, wie gesagt, hast du schon gesagt, ist jetzt seit 8 Tagen draußen und du hast schon angedeutet, kommerziell liegt es etwas unter den Erwartungen, die du an das Spiel gehegt hast. Was nimmst du daraus jetzt mit und wie geht's jetzt weiter für dich überhaupt allgemein? Was ist los?
Ja, gute Frage. Also erstmal, das Erste, was natürlich jetzt kommt, ist, ich kümmere mich weiter um das Spiel, also einerseits promoten und sowas, aber andererseits natürlich auch verbessern und Bugfixen. Und ja, ansonsten habe ich noch so eine Liste, was ich gerne als Nächstes machen würde. Also ich würde wirklich gerne...
Age of Empires 5,
auch einfach,
sag's, das wäre jetzt der große Knaller.
Das Witzige ist, dass man meistens, wenn man solche Pläne hat als Indie-Developer, das nicht hinbekommt. Es sei denn, man ist, keine Ahnung, wie heißt der Typ, der Minecraft gemacht hat?
Oh nein, jetzt ist es peinlich für uns beide, weil ich weiß es auch nicht. Der Herr da mit der Mütze. Ja.
der. Ja, auf jeden Fall. Oder Stardew Valley oder sowas. Ne? Das kannst du als Indie eigentlich nicht wirklich reißen. Aber für mich ist es auch so, ich mag kleine Projekte, die auch hoffentlich nicht 7 Jahre brauchen. Also die auch relativ schnell fertig werden können und aber halt viel Liebe und viel Aussage haben. Und so, ja, das will ich eigentlich auch weitermachen. Also ich will eigentlich überhaupt kein Age of Empires oder Cyberpunk oder sowas machen.
Dann fühle ich mich schlecht, dass ich diesen Gag so aufgemacht habe. Aber ich finde die Vorstellung einfach so lustig. Nach Blueberry Age of Empires 5, großartig.
Ja, oder irgendwas so ganz anderes. Aber ja, also ein bisschen habe ich auch die Idee, danach wieder was Witzigeres zu machen. Aber mal gucken. Also ich weiß noch nicht so genau. Ja, ansonsten werde ich wahrscheinlich auch als UX-Designer noch ein paar Jobs machen, weil es ja jetzt leider kein großes Geld macht. Aber ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich weiter Spiele machen werde.
Ich finde das schön. Ich würde mich freuen, wenn du das tust, um direkt bei deiner Berufsplanung mal reinlabern zu dürfen, weil Blueberry, um das nochmal zu unterstreichen, das ist ein Spiel, das mir viel gegeben hat. Ich bin froh, dass es das gibt und ich bin dankbar, dass du es gemacht hast. Also dafür einfach ein großes Dankeschön nochmal.
Ja, freut mich wirklich sehr.
Das ist mir ganz wichtig und ich werde zusehen, was du in Zukunft alles so machst. Wie gesagt, ich mache das ja schon seit Jahren, wie sich herausgestellt hat. Das wird sich daran auch nichts ändern und ich bin gespannt, was als nächstes passiert bei dir. Und wer weiß, dann hören wir uns einfach wieder bei der nächsten Gelegenheit. Ich freue mich da schon sehr drauf. Heute habe ich auf jeden Fall sehr genossen. Wirklich vielen Dank.
Danke auch.
So, Freunde. Ja, technischer Fehler, war nicht zu bemerken, großartig, Schnittmeister Domschott hat wieder zugeschlagen. Ich danke euch sehr für eure, wie sagt man, geschälten Ohren. Nee, ihr habt zugehört und das finde ich ganz toll. Wenn ihr die frohe Kunde verbreiten wollt von diesem Podcast, würde ich mich riesig freuen. Neue Hörerinnen und Hörer sind immer gern gesehen. Hinterlasst Sternchenwertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Und wie gesagt, wenn ihr dieses Programm hier unterstützen wollt und euch jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag extra Podcast freischalten wollt, dann schnappt euch ein Abonnement für einen 5er im Monat, seid ihr dabei. Über 1250 Leute haben das bereits vor euch getan und bereuen es nicht. Das behaupte ich einfach mal. Ich glaube es aber auch zu wissen. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Passt auf euch auf, Freunde. Viel Spaß bei allem, was ihr euch vorgenommen habt. Und dann hören wir uns zu einer anderen Gelegenheit wieder.